ARD. Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Meeresforschung ist nicht nur für die Anrainer der Ozeane, sondern für uns alle überlebenswichtig. Gilt es doch, das Meer besser zu verstehen und zu erkunden, um es als Ökosystem nachhaltig zu schützen und auch die Ressourcen zu nutzen. Deshalb sind weltweit Forscher in Sachen Meeresforschung unterwegs. Gerade hier bei uns an Nord- und Ostsee ist das Thema von zentraler Bedeutung. Wir hier im Hamburger Hafenkonzert sind auf den Spuren der Forscher, haben nach neuen Ergebnissen und ungewöhnlichen Forschungsansätzen gefragt. Und wir begleiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an ungewöhnliche Orte dieser Welt. Zum Beispiel zu Wiesen aus Seegras. Für Klima, Meere und Menschen. Neues aus der maritimen Wissenschaft, heißt es in diesem Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3689. Ich bin Dietrich Lehmann. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Wie gut geht es unseren Meeren? Das ist eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste Frage der Meeresforschung. Um diese große Frage zu beantworten, braucht man solide wissenschaftliche Daten. Und da liegt Europa ganz weit vorne. Denn es betreibt den sogenannten Kopernikus-Dienst. Eine gigantische Sammlung von Messdaten aus dem All, an Land und natürlich den Meeren selbst. Jede Minute landen neue Informationen in der Datenbank. Zur Wellenhöhe und den Temperaturen der Nord- und Ostsee oder dazu, wie viel Plankton und Salz das Wasser enthält. Die Satellitenbilder geben sogar Hinweise darauf, wo die norddeutschen Küsten noch besser geschützt werden müssten. Und im nordeuropäischen Kopernikusgebiet, da spielt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg jetzt eine besonders wichtige Rolle. Mehr dazu von Jenny Witt.
Aus 800 Kilometern Höhe blicken die Satellitenkameras auf das Wattenmeer. Alle drei oder vier Tage zur selben Uhrzeit kommt der Copernicus-Satellit vorbei, dessen Bilder für Lutz Christiansen so wichtig sind.
Das Wattenmeer selber ist ja durch Ebbe und Flut gekennzeichnet. Das heißt, zu jeder Minute ist dort ein anderer Wasserstand abgebildet. Und da gibt es entsprechende Techniken, um aus diesen Satellitenbildern genau diese Information herauszuarbeiten, wo die Grenzlinie zwischen der Prielkante und der Wattfläche halt ist. Man kann dann erkennen, dass eben ein Priel wandert. Man kann erkennen, dass Wattflächen größer oder kleiner werden. Und diese Information ist halt eine wichtige Information in der Zwischenzeit, wo ich eben keine flächendeckenden Vermessungsdaten habe.
Sehr wichtige Informationen sogar für alle, die an den Küsten leben. Christiansen arbeitet beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein. Sein Team hat die Bewegungen des Wattenmeeres im Blick. Das umfasst rund 4000 Quadratkilometer. Mit jährlichen Vermessungen per Schiff und Flugzeug schafft man aber nur ein Viertel davon. Was sich in der Zwischenzeit in den restlichen drei Vierteln tut, das zeigen die Satellitenbilder sehr genau.
Also letztendlich geht es darum, dass wir eben die Veränderungen im Wattenmeer mit diesen Daten dokumentieren können und daraus eben Hinweise ableiten können, die im Zusammenhang mit dem Meeresspiegelanstieg stehen. Bewegen sich Priele auf die Küsten zu, die da zu einer gewissen Gefährdung führen und Küstenschutzmaßnahmen nach sich ziehen.
Das große Puzzle aus Messdaten und Satellitenbildern zeigt übrigens, das Wattenmeer wandert momentan nach Osten, drängt Richtung Festland und knabbert an den Küsten. Der Landesbetrieb Küstenschutz ist nur eine von vielen Organisationen, die den Kopernikus-Dienst nutzen. Darunter Wetterdienste, die Schifffahrt, Windparkbetreiber und natürlich die Wissenschaft. Übrigens ohne, dass dabei Kosten anfallen. Kopernikus selbst hat 5 Satelliten im All. Gleichzeitig fließen Forschungsdaten aller Art aus ganz Europa in die enorme Datenbank ein. Auch aus Hamburg. Die kommen vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Denn das ist sowohl Datennutzer als auch Lieferant. Es verarbeitet verarbeitet die Informationen aus Copernicus für seine Vorhersagen für die Nord- und Ostsee, erklärt Vorhersageleiterin Jennifer Brauch. Und gleichzeitig füttert das BSH den EU-Klimadienst auch mit seinen eigenen Messdaten. Von Forschungsschiffen wie der Ataïr oder hochspezialisierten Tauchbojen, den sogenannten Argo-Floats.
Die werden einfach im Ozean ausgesetzt. Die bewegen sich dann frei im Ozean, tauchen wieder auf und senden ihre Daten. Das ist ein enormer Schatz, um auch den Ozean bis 2000 Meter tief zu erkunden. Es gibt jetzt auch diese Deep Argos, heißt es, die eben noch weiter runtergehen. Genau im tiefen Ozean gibt es nur sehr, sehr wenig Daten.
Auch dort zeichnen die Argo-Floats nun Salzgehalt, Wasserdruck und Temperatur auf. Oder auch, wie viel Sauerstoff im Wasser ist und welchen pH-Wert es hat. Denn die Ozeane versauern. Und das ist schlecht für Krustentiere, deren Schalen dadurch weicher werden. So wie das BSH geben hunderte andere Projektpartner in ganz Europa ihre Daten weiter. Copernicus ist also ein stetig wachsender Klimadatenschatz mit unzähligen Anwendungen. Die Daten helfen bei der Planung von Schifffahrtsrouten. Sie zeigen, welche Strände verschmutzt sind, wo die Küste abgetragen wird oder welche Schadstoffe die Flüsse ins Meer tragen. Und auch der BSH-Eisdienst nutzt die Informationen schon seit Jahren. Jetzt hat das Bundesamt sogar eine wichtige Koordinationsrolle beim Klimadienst übernommen. Denn seit Januar leitet es das Vorhersagezentrum für die Nordsee, den Ärmelkanal und die Irische See. Eine Rolle, die Großbritannien nach dem Brexit aufgegeben hat. Das Zentrum stellt Wetterinformationen und Daten zur Meeresumwelt in dieser spezifischen Region bereit. Gerade jetzt, wo die Vereinigten Staaten ihre Meeresforschung stark zurückfahren, ist der EU-Klimadienst umso wichtiger, sagt Jennifer Brauch.
Also die Hoffnung ist, dass trotzdem im Hintergrund noch Daten weiterlaufen. Wenn aber großskalig keine Informationen mehr kommen, haben wir ein großes Problem, weil also unsere Wettervorhersagemodelle brauchen die Daten ganz dringend und es muss quasi dann eine Entscheidung getroffen werden, zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen, um eben dann mögliche Lücken aufzufüllen.
Denn in Copernicus finden sich Antworten auf überlebenswichtige Fragen. Wie schnell steigt der Meeresspiegel, wenn die Eiskappen schmelzen? Wann und warum erreichen die Wassertemperaturen kritische Werte? Oder wodurch erholen sich die schrumpfenden Fischbestände am schnellsten? Schon jetzt besuchen jährlich rund 1,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer die Copernicus-Webseite marine.copernicus.eu. Darunter hoffentlich auch viele aus der Politik, die ja die Weichen für unsere Zukunft stellt.
Jenny Witt war das über den Copernicus-Dienst, über die wohl wichtigste Meeresdatenbank. Gleich tauchen wir hier im Hamburger Hafenkonzert ab in die Ozeane und blicken auf den Zustand von Seegraswiesen. Etwas pflanzen und dann hoffen, dass alles gut wächst und gedeiht. Das kennen viele aus dem eigenen Garten oder auch vom Balkon, gerade jetzt im Sommer. Hier bei uns im Hamburger Hafenkonzert geht es jetzt ums Gärtnern im Meer. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Geomar in Kiel beschäftigen sich mit der Renaturierung von Seegraswiesen in der Ostsee und bekommen dabei Unterstützung von Hobbytaucherinnen und Tauchern. Petra Volkwarzen hat mit dem Projektleiter gesprochen und mit einer Hamburger Taucherin, die da mitmacht.
Abtauchen in der Ostsee. Nicht nur einfach so zum Vergnügen, sondern für die Wissenschaft. Janine Hees aus Hamburg hat das vor einem Jahr schon mal gemacht und ist auch jetzt wieder dabei.
Und zwar nimmt man halt aus einer gesunden Spenderwiese Seegras und pflanzt es dann an der gewünschten Stelle wieder ein.
Tauchen hat sie mal im Urlaub auf Mallorca gelernt und ist dann in einen Tauchverein eingetreten. Auf der Messe Boot in Düsseldorf kommt sie mit einem Team der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd ins Gespräch.
Dann hieß es direkt so, ja, du bist ja Taucher und wir bräuchten noch Leute für die Kampagne Marine Meadows, ob ich Lust hätte. Und ich so, na klar habe ich Lust, ich bin dabei.
NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, machen mit, genauso wie Tauchvereine oder Einzelpersonen. Christian Lieberum ist Forschungstaucher und Biologe und seit 10 Jahren bei Geomar. Seegraswiesen, sagt er, sind wichtig fürs Ökosystem unter Wasser und wunderschön.
Jeder sollte mal sich eine Maske aufsetzen und sich mal über so eine Seegraswiese hängen. Also es ist eine Brutstätte für Organismen, es ist Jagdrevier, vor allem auch für größere Fische. Also Hotspot der Diversität, weil es eine Pflanze ist, produziert Seegras Sauerstoff, reinigt das Wasser. Also hinter einer Seegraswiese hat man meistens klareres Wasser als davor.
Seegraswiesen schützen die Küsten, weil sie die Wellenenergie abbremsen. Vor allem auch im Klimaschutz spielt Seegras eine wichtige Rolle.
Es hat ein großes Potenzial, Kohlenstoff zu speichern.
Der Zustand der Seegraswiesen ist von Region zu Region unterschiedlich.
Zum Beispiel in der Kieler Bucht kommt das Seegras langsam wieder. Der Gegensatz, die Flensburger Förde, da sieht es gerade immer noch problematisch aus. Da geht es eher zurück, beziehungsweise ist verschwunden. Also wir unterstützen, so sagt die Natur. Wir pflanzen da an, wo früher mal Seegras war, wo es verschwunden ist, wo jetzt aber sich die Umweltbedingungen wieder verbessert haben, so dass da Seegras wieder vorkommen könnte oder einfach wieder neu ansiedeln kann.
Gemeinsam mit Sea Shepherd bietet Geomar Online-Schulungen an. Darin lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was Seegras ist und wie man bei der Renaturierung vorgeht. Dann geht's ins Wasser. Manche Aktionen dauern einen Tag, andere eine Woche.
Also du machst immer den ersten Tauchgang, da nimmst du das Seegras aus der Spenderwiese und sammelst das ein. Danach bringst du das an Land und sortierst das und bereitest das vor. Je nachdem, wie die gewachsen sind, kann man die nochmal teilen und dann kann man aus einer Pflanze zwei machen. Dann werden die halt gereinigt, ob da jetzt noch Schnecken drauf sind. Und dann pflanzt du die einzeln, also wirklich Pflanze für Pflanze unter Wasser wieder ein. Pro Quadratmeter sind es dann immer 8 Pflanzen, die du setzt.
Besonders tief tauchen müssen sie dafür nicht. Meist arbeiten sie 2 bis 4 Meter unter der Wasseroberfläche.
Angenehm, sehr meditativ, würde ich sagen. Du kannst dich ja schon auf die Sandfläche so ein bisschen hocken, kannst auch frei tarieren, sollst dich natürlich jetzt nicht auf die frischen Pflanzen legen oder so. Und dann steckst du mit dem Zeiger und Mittelfinger und dem Daumen die Pflanze halt ganz vorsichtig ins Sediment und drückst sie so ein bisschen fester.
Bei ihrem Einsatz können die Taucherinnen und Taucher gleichzeitig beobachten, wie viel Leben es rund um die Seegraswiesen gibt.
Kleine Grundeln, du hast super kleine Seesterne, die sind total süß. Die klassische Strandgrabbe ist natürlich da, Seenadeln, die sich als Seegras tarnen. Das ist schon cool. Und wenn man halt so pflanzt, kommen halt immer mehr Grundeln dazu, die dadurch, dass du das Sediment so ein bisschen aufwühlst, halt nach Nahrung suchen, dann hast du so eine Gruppe kleiner Sandgrundeln, die dir halt immer so ein bisschen folgen und das ist total putzig.
Wer mitmachen möchte, sagt Christian Lieberum von Geomar, sollte kein kompletter Tauchanfänger sein. Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen sollten?
Eine eigene Ausrüstung auf jeden Fall. Man sollte schon tarieren können und Zeit.
Nach den Pflanzaktionen unter Wasser wird die weitere Entwicklung regelmäßig kontrolliert.
Nach 14 Tagen können wir sagen, das Seegras, was wir eingepflanzt haben, hat sich mit den Rhizomen, mit den Wurzeln festgehalten. Ob eine Renaturierung erfolgreich war, das zeigt sich erst in Jahren.
Janine Hees aus Hamburg ist jetzt Ende Juli nochmal bei einer Pflanzaktion in der Ostsee dabei.
Es macht Spaß und es ist einfach schön, wenn man hinterher sein Wheel, sein Seil einrollt und sieht, okay, das habe ich jetzt hier in der letzten Stunde gemacht und dann halt später erfährt, okay, das ist jetzt schon eine größere Wiese geworden und das ist eine Kinderstube für Fische. Es ist wieder ein bisschen grüner geworden.
Bei diesem Projekt mitzumachen, eine Aufgabe, mit der sie ihren Teil dazu beitragen kann, dass es dem Meer hoffentlich bald wieder etwas besser geht.
Also ich liebe das Meer und wenn man das einmal gesehen hat, wie schön das ist, dann ist das unfassbar frustrierend zu sehen, dass das Ökosystem dahin schwindet. Das will ich halt möglichst aktiv so ein bisschen bekämpfen.
Starthilfe für neue Seegraswiesen. Hobbytaucherinnen und Taucher unterstützen die Wissenschaft beim Renaturierungsprojekt in der Ostsee. Der Untergang der MS Melanie Schulte 1952 gilt als eines der schlimmsten Unglücke der deutschen Handelsschifffahrt. Forschende des Helmholtz-Zentrums Herion in Geesthacht haben das Unglück jetzt rekonstruiert. Stefan Tröndle.
Schon als das Schiff zum ersten Mal zu Wasser gelassen wurde, also beim Stapellauf, gab es Probleme, erzählte Schiffbauer Uwe Borchardt dem NDR.
1952, das war die Melanie Schulte, die dann während des Stapellaufs hängen geblieben ist und dann mit Schleppern runtergezogen werden musste.
Erste Vermutung, durch diese Panne gab es Schäden am Rumpf. Gutachtern zufolge war das aber nicht so. Die Melanie Schulte sollte eine Ladung Eisenerz von Norwegen in die USA bringen. Da schlechtes Wetter vorhergesagt war, ließ der Kapitän die Fracht vor allem in der Mitte und im Heck laden, damit die Schiffsschrauben bei hohem Seegang nicht in der Luft hängen. Der vorderste Laderaum blieb leer. War die Beladung der Grund für die Katastrophe, als das 136 Meter lange Schiff plötzlich verschwand? Nikolaus Groll ist Geowissenschaftler am Helmholtz-Zentrum Herion in Geesthacht. Anhand von Wetterdaten und Beobachtungen hatte die Bedingungen im Nordatlantik am 21. Dezember 1952 rekonstruiert.
Die Idee war eigentlich zu überprüfen oder nachzusehen, ob der Seegang zu diesem Zeitpunkt außergewöhnlich war in dieser Region. Ob das ein unerwartet besonders hoher Seegang war. War es nicht.
War es nicht, heißt Wellen um die 10 Meter Höhe. Nichts Ungewöhnliches für den stürmischen Nordatlantik westlich von Schottland um die diese Jahreszeit. Nur kommt es nicht nur auf die Wellenhöhe, sondern auch auf den Abstand zwischen den Wellen an.
Was wir auch herausgefunden haben, dass dann die Wellenlänge in etwa der Länge des Schiffes gleich war. Und das ist dann oft ein kritischer Punkt, dass praktisch Wellental und Wellenberg sich dann mit der Schiffslänge so eine Resonanz bilden. Und das kann zu kritischen Situationen führen, dass dann die Biegekräfte extremer werden als normalerweise.
Insbesondere, wenn der Seegang auch noch schräg von hinten oder seitlich kommt, was aus der Simulation außerdem hervorgeht. Das ließ den Frachter zusätzlich hin und her schaukeln. Und die Beladung, 90% des Gewichts lag in den mittleren Laderäumen, sorgte für enorme Kräfte. Auf einer Welle wurden Bug und Heck stärker belastet. Zwischen zwei Wellen drückte das Gewicht der schweren Eisenerzladung die Mitte des Schiffs nach unten.
Auf gewisse Dauer kann das natürlich dann zu Materialermüdung führen. In dem Fall vielleicht auch eben zum Materialversagen und zum Auseinanderbrechen des Schiffes.
Dass die Melanie Schulte auseinandergebrochen ist, zeigen Trümmerteile, die zusammen mit einem Rettungsring in Schottland angeschwemmt wurden. Bei der großen Suchaktion wurde nur ein Ölfleck gefunden, der wahrscheinliche Hinweis auf die Stelle, an der das Schiff gesunken ist. Schon damals hat das Seeamt Hamburg vermutet, dass das Unglück durch Seegang und Dünung verursacht wurde, in Kombination mit falscher Beladung. Die Empfehlung dafür hat der germanische Lloyd übrigens nach dem Unglück geändert. Aber damals war es noch nicht möglich, Seegangssimulationen zu berechnen, was die Studie des Herion-Instituts jetzt geschafft hat. Schweren Seegang gibt es bei jedem Sturm. Auch heute noch eine Gefahr für Schiffe. Aber es gibt einen Unterschied, sagt Nikolaus Groll.
Im Wesentlichen, glaube ich, ist es aber so, dass die Wettervorhersage und auch die des Seegangs im Vergleich zu damals wesentlich besser ist. Und auch die Kommunikation. Heutzutage kann jeder Kapitän das eigentlich abrufen und solche Seegebiete meiden.
Denn das zeigt die Studie auch. Unter bestimmten Umständen kann ganz normales Schlechtwetter ausreichen, um Schiffe in Gefahr zu bringen.
Stefan Tröndle über Wissenschaftler aus Geesthacht, die den Untergang der MS Melanie Schulte rekonstruiert haben. Wie sich Rettungsmittel, die ja bei Seenotfällen helfen sollen, verbessern lassen, darum geht's gleich im Hamburger Hafenkonzert. Wenn Menschen auf hoher See über Bord gehen, dann hängt ihr Leben davon ab, wie gut ihre Retter sie im Wasser sehen können. Gerade nachts bei schlechtem Wetter oder in rauer See. Deshalb fand kürzlich eine große Untersuchung zu Rettungsmitteln auf der Nordsee statt. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie aus Hamburg und die Seenotretter spielten dabei eine zentrale Rolle, wie Jenny Witt jetzt berichtet.
Bis zu 3 Meter hohe Wellen und Windstärke 6 bis 8 nordöstlich von Helgoland. Perfekte Bedingungen für diese Übung. Die Neumondnacht Ende März war ganz bewusst ausgewählt worden, sagt Helmut Schmidt vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg.
10 Uhr nachts, also wir hatten richtige Dunkelheit. Wir haben auch die Beleuchtung auf allen Schiffen ausgeschaltet.
Er ist an Bord des Forschungsschiffes Atair. Auch 2 Seenotrettungskreuzer, die Nies Randers und die Hermann Marwede, sowie ein Rettungshubschrauber der Marine sind vor Ort. Und weit vor ihnen im Wasser ist ein speziell ausgebildeter Taucher, den die Besatzungen suchen sollen. Sicherheitshalber ist er angeleint an eine Boje. Er trägt eine Rettungsweste ohne Reflektoren und vor allem auch ohne Beleuchtung. Helmut Schmidt malt sich aus, wie sich das im Wasser anfühlen muss.
Ich schwimme jetzt da in diesen Wellenbergen und ich sehe nichts. Ich sehe vielleicht die Umrisse von einem Schiff da ein paar hundert Meter entfernt, aber ich werde nicht gesehen. Sie haben ja keine Rettungswestenleuchten angehabt.
In der mondlosen Nacht ist der Mensch im Wasser so gut wie nicht zu entdecken. Gäbe es da nicht noch eine winzig kleine LED-Leuchte?
Diese Personen hatten eben Funkgeräte mit dabei und die LED von dem Funkgerät Bedienungsknopf, die war vom Hubschrauber sichtbar. Der Hubschrauber hätte keine Chance gehabt, diese Person zu identifizieren mit der Sensorik und mit den Mitteln, die mit an Bord waren.
Ein klarer Beweis dafür, wie wichtig die Leuchten an Rettungswesten sind. Eine weitere Frage für die Teams in dieser Nacht: Ist leuchtendes Rot für Rettungswesten tatsächlich die beste Farbe, um im Licht eines Suchscheinwerfers entdeckt zu werden? Es gibt noch 2 weitere Kandidaten.
Das eine ist so ein Pink. Das ist eine Farbe, wie sie in Südafrika gerne verwendet wird. Und wir nennen es Neo. Das ist irgendwas zwischen Gelb und Grün. Und wir wollten einfach sehen, bei diesen Wellenbedingungen, wo man dann eben auch mal Gischt mit reinbekommt, wie verhält sich dann diese Detektion von diesen Farben?
die drei verschiedenfarbigen Rettungswesten treiben, an Versuchskreuzen befestigt, im Wasser. Während die Schiffe auf sie zufahren, notieren die Besatzungen, welche Weste wann im Scheinwerferlicht auftaucht. Und ja, am Ende gibt es einen Favoriten bei den Beobachtern. Welche Farbe das ist, darf Helmut Schmidt aber nicht verraten, bis die Auswertungen komplett sind. Außerdem vergleichen die Besatzungen auch verschiedene LED- und Halogen-Suchscheinwerfer sowie Nachtsichtkameras mit künstlicher Intelligenz. Denn die KI kann auf den Aufnahmen schon jetzt Schiffe und Seezeichen gut erkennen. Dass diese Nachtsichtkameras zukünftig auch die Suche nach Schiffbrüchigen unterstützen können, erhofft sich Seenotretter Martin Rakobrand. Er ist zweiter Vormann auf dem Kreuzer Nies Randers aus Mecklenburg-Vorpommern.
Diese Grenzen sind noch diese schnellen Schiffsbewegungen. Daran wird halt auch noch gearbeitet, das ganze System zu stabilisieren. Und wenn das irgendwann so sein sollte, dann könnte ich mir das vorstellen, dass es auch eine gute Sache wäre für die Kreuzer, um unseren Auftrag noch besser erfüllen zu können.
Schon seit einiger Zeit testet seine Besatzung die Kameras auf dem Schiff von der Station Darßer Ort. Und die Bilder können tatsächlich bei der Suche helfen.
Es ist schon so ein bisschen verpixelt auf dieser Entfernung. Aber trotzdem ist es für uns noch möglich, das also auszuwerten und sagen, das ist jetzt was und das ist jetzt nichts.
Auch Handelsschiffe würden von solchen Kamerasystemen profitieren, so Helmut Schmidt. Bei schlechter Sicht können sie nämlich vor Objekten im Wasser warnen.
Also dieser Baumstamm oder ein Container oder sonstiges, was so im Meer treibt, also das, was normalerweise heute die Wache entdecken soll, das sollte im Prinzip auch durch diese Systeme abgedeckt werden.
Und die autonom fahrenden Schiffe der Zukunft sind komplett auf Kameras mit KI angewiesen. Denn ohne Kapitänin oder Kapitän an Bord brauchen sie natürlich künstliche Augen, um ihre Umgebung zu sehen. Jetzt werden die Ergebnisse der gemeinsamen Übung ausgewertet und einige davon veröffentlicht. Die Neumondnacht auf der Nordsee hat wertvolle Daten geliefert, um die Seefahrt zukünftig noch sicherer zu machen.
Es ist eines der größten Rätsel der Klimawissenschaft und es liegt sehr, sehr, sehr lange zurück. Es geht um Klimaveränderungen vor etwa 900.000 bis 1,2 Millionen Jahren. Damals änderte sich der Rhythmus, in dem sich Kälte- und Wärmephasen auf der Erde abwechselten. Statt alle 41.000 Jahre kam es nun etwa alle 100.000 Jahre zu einem Wechsel. Aber warum? Forscherinnen und Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven arbeiten dafür am längsten und ältesten Eiskern, der jemals aus dem Polareis entnommen wurde. Anja Grigoleit.
2800 Meter. So lang ist der Bohrkern insgesamt gewesen, der jetzt zerteilt beim AWI in Bremerhaven eingetroffen ist. Ein internationales Team hatte den Eiskern in der Antarktis entnommen. Und allein die Bohrung hat sich über 3 Jahre hingezogen, denn bohren konnte man nur im antarktischen Sommer jeweils 3 Monate. Denn, so erläutert es Glaziologe und Geophysiker Frank Wilhelms, die Bedingungen müssen stimmen.
Man hat dann eben einen Bohrer, der hängt an einem Kabel und wird in das Loch abgelassen und schneidet dann unten so einen kleinen Ring frei, wo in der Mitte dann der Kern stehen bleibt, der dann in den Bohrer reinwandert, in das sogenannte Kernrohr. Und wichtig ist auch, die Späne aus dem Bohrloch wieder rauszufiltern, weil sonst gibt es da irgendwann was sich verklemmt in diesem Schnee, der da quasi ist. Und so ein Bohrgang dauert eben, da fährt man dann, wenn man ganz unten ist, so 50 Minuten runter, bohrt dann so 30 bis 40 Minuten für 4,5 Meter Kern und fährt dann auch wieder 50 Minuten hoch. Und an der Oberfläche holt man dann den Kern aus dem Bohrer raus und die Späne aus dem Bohrer raus, macht den sauber. Das dauert dann ein paar Minuten und dann kann man mit dem nächsten fahren.
Im Eislabor in Bremerhaven wird jetzt erstmal bei minus 30 Grad gesägt. Ein bisschen wirkt das Ganze hier wie in einer Tischlerei. Nur wird eben statt Holz Eis geschnitten, wie Glaziologin Maria Hörhold erklärt.
Also wir haben einen Eiskern, der in 1 Meter lange Segmente geschnitten ist und einen Durchmesser von 10 Zentimetern hat. Und diese 1 Meter Stücke zersägen wir hier für die verschiedensten Messungen an den verschiedenen Instituten. Und wir fangen an mit einem Horizontalschnitt. Da nehmen wir eine Kappe ab, an der wir Messungen machen zur Mikrostruktur, zur Korngröße, Korngrenzen, Kornwachstum. Dann machen wir noch einen Horizontalschnitt und bekommen wie so eine dicke Scheibe, so ein Slab. Der wird hier poliert von beiden Seiten und dann machen wir Line-Scan-Messungen, nennen wir das. Das sind Durchlichtmessungen, um zum Beispiel schon mal erstmal visuell zu sehen, wie ist die Schichtung, wie ist die strukturiert. Und an diesem Slab wird auch die Leitfähigkeit gemessen, hier vor Ort. Und dann wird das weiter zerschnitten für Datierung, Kosmogenik-Messungen. Und dann wird es weiter geschnitten für Analysen, die wir auch direkt im Anschluss machen, für Verunreinigungen, Einschlüsse.
Weitere Schnitte gibt es dann noch unter anderem für Gasmessungen. Und in diesen prähistorischen Luftblasen können dann Treibhausgase längst vergangener Zeiten gemessen werden. Glaziologe Pascal Bohrhehler macht aber auch andere Entdeckungen.
Genau, also man muss von der Seite drauf gucken, dann sieht man so ein bisschen so Strukturen, ja, da drin. Und das sind die einzelnen Eiskristalle, die man dann erkennen kann. Ja. Wir hatten, der ist heute Morgen leider schon zerschnitten worden, eine ganz dunkle Schicht hier drin in einem. Das war ein Vulkanausbruch, also eine Vulkanasche, die da deponiert wurde. Und sowas ist natürlich immer ein Ereignis. Da fragt man sich, welcher Vulkanausbruch war das, wie lange vor heute, und wird immer auch ein bisschen spekuliert oder nachgeschaut, was das sein konnte. Immer ein Ereignis für uns, wenn sowas hier durchkommt. Ja.
An dem europäischen Bohrprojekt sind neben den Deutschen unter anderem auch Wissenschaftler aus Italien, Frankreich, Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz und weiteren Staaten beteiligt. Erst einmal wird beim AWI alles dokumentiert, bevor dann jedes beteiligte Labor sein Eis für seine Spezialanalysen bekommt.
Also jedes Stück Eis, sehen Sie hier, hat ein Kärtchen und da steht jetzt 1745 drauf. Da jede Tasche, jeder, wir nennen das auf Englisch Bag, 1 Meter lang ist, sind wir jetzt eben ungefähr in 1745 Metern Tiefe. Was es genau an Alter ist, weiß ich auswendig nicht, ja? Aber ist auf jeden Fall jenseits oder in der letzten Eiszeit oder darüber hinaus.
Die Forscher um Glaziologe Frank Wilhelms erhoffen sich von dem alten Eis wichtige Erkenntnisse.
Ja, wir gucken uns das Klimasystem zu einer Zeit an, wo das eben ganz anders war. Also die äußeren Bedingungen, die da drauf eingewirkt haben, wie die Sonneneinstrahlung, die waren die gleichen über die letzten paar Millionen Jahre. Also die haben sich immer in bestimmten Abschnitten verändert, also zyklisch. Und wir haben aber dann eine ganz andere Antwort vom Klimasystem. Und die Frage ist, was ist das? Und eine Frage ist zum Beispiel, ist das ein anderer CO2-Gehalt in der Atmosphäre?
Aber bis man erste Erkenntnisse hat, wird es noch einige Monate dauern. Doch Wilhelms ist sich sicher.
Wir können dann daraus lernen, wie das Klimasystem reagiert und es in verschiedenen Zuständen auch an Klimamodelle laufen lassen und gucken, ob es das richtig reproduziert. Und dann eben wächst das Vertrauen, dass wir mit diesen Klimamodellen einfach auch zukünftige Entwicklungen voraussagen können.
Wie politisch ist die Wissenschaft? Oder kann Wissenschaft überhaupt unpolitisch sein? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Ausstellung im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Genauer gesagt geht es um die Forschungsfahrt der Meteor vor 100 Jahren. Die Expedition schrieb Wissenschaftsgeschichte, weil die Crew erste umfangreiche Daten über den Atlantik erfasste. Aber die Reise galt damals nicht nur der Forschung. Sie war auch ein Mittel, um Deutschlands internationale Präsenz nach dem Ersten Weltkrieg zu stärken. Und 18 Jahre nach dem Völkermord an den Herero und Nama durch das Deutsche Kaiserreich besuchte die Besatzung des Forschungsschiffs die ehemalige deutsche Kolonie Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia. Radio Bremen-Reporter Heinrich Pfeiffer hat sich die Ausstellung angesehen.
The sea remembers, even when we vanish.
Der Künstler Kavena Hambira nimmt poetisch das Trauma seiner Vorfahren auf, den Genozid an den Ovaherero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts durch das Deutsche Kaiserreich. 18 Jahre nach dem Völkermord besucht die Besatzung des Forschungsschiffs Meteor die ehemalige deutsche Kolonie Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia. Seit 1925 ist das Schiff auf einer Expedition im Südatlantik unterwegs. Doch während Geographen, Biologen und Chemiker Temperaturen messen und Strömungsverhältnisse erforschen, hat der Kapitän Fritz Spies neben dem Forschen auch andere Interessen.
The writer Denkmal was not just stone. It was silence, weaponized.
Spies nutzt die Expedition, um Ansprüche auf die ehemalige deutsche Kolonie zu erheben. Er hält eine Rede am sogenannten Reiterdenkmal in Windhoek und gedenkt dabei nur der deutschen Gefallenen. Die Gefallenen auf der Seite der Nama und Ovaherero werden nicht erwähnt. Ein Narrativ, was sich bis heute fortschreibt.
Inzwischen ein kleines Denkmal für die gefallenen Ava oder getöteten Ava-Herero. Aber dieses Reiterdenkmal hat die Erinnerung bestimmt. Also das war das Zeichen, was an diesen Krieg erinnert und was die Ava-Herero und Nama vollkommen verschweigt.
Isabella Hutchison gehört zum Kuratorenteam der Ausstellung Landgewinn, die deutsche Atlantische Expedition von 1925 bis 1927. Eine Expedition, die für die deutsche Forschung wichtige Ergebnisse bringt und Wissenschaftsgeschichte schreibt, weil die Crew erste umfangreiche Daten über den Atlantik erfasst. Kurator Frederik Theiss.
Das heißt, wir haben Drachen, wir haben Ballons, die eben aufgelassen wurden. Das wird da drüben auch nochmal ein bisschen erklärt, um einmal auch dort wieder die Feuchtigkeit, die Temperatur und so weiter zu messen, aber auch um Wind, Geschwindigkeiten und Richtungen eben aufzunehmen. Dafür die Ballons, die aufgelassen werden und dann eben ständig angepeilt.
Der wissenschaftliche Erfolg steht für das Kuratorenteam außer Frage. In der Ausstellung geht es aber auch um einen anderen Aspekt der Expedition, Kuratorin Marleen van Baken.
Eben die Tatsache, dass diese Expedition eben sehr stark doch den Zusammenhang von Wissenschaft und Politik im Allgemeinen aufzeigt. Also wir befinden uns ja in der Weimarer Zeit und da konnten wir eben aus den Quellen doch sehr stark auch herauslesen, dass eben auch nationale Interessen eine sehr starke Rolle dabei gespielt haben.
Die Meteor ist ein umgebautes Kanonenboot. Der größte Teil der Mannschaft besteht aus Matrosen, die angelernt werden, um wissenschaftliche Messungen durchzuführen. Auch hier spielt koloniales Denken eine Rolle. Denn zur Unterstützung des Maschinenpersonals sind Männer aus unterschiedlichsten Häfen angeheuert worden. Sie kommen vorrangig aus Westafrika. Kuratorin Marleen van Baken.
Und das zeigt eben auch ganz deutlich sozusagen koloniale Sichtweise und auch Hierarchien an Bord. Die hatten keinen Platz, die vernünftig unterzubringen. Und die mussten an Deck schlafen in der Nacht. Und es war in den Nächten oft sehr kühl noch. Und diese Männer, denen ging es halt sehr schlecht. Die haben sich erkältet und sind dann zum Teil auch einfach von Bord gegangen, sind desertiert bei nächster Gelegenheit.
They mapped the ocean, but not the wounds it carried. They collected data, but not memory.
Der in der Ausstellung gezeigte Film des namibischen Künstlers Kavena Hambira legt offen, dass die Meteor auf ihrer Forschungsfahrt zwar die Ozeane vermessen und Daten gesammelt hat, dabei aber den deutschen Kolonialismus der 1920er Jahre weiterschreibt. In diesem Sinne schließt die neue Sonderausstellung Landgewinnen im Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven eine Lücke.
Die Ausstellung Landgewinnen, die deutsche Atlantische Expedition von 1925 bis 1927 ist noch bis zum 3. Mai kommenden Jahres im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zu sehen. Was genau machen die da eigentlich? Die Forschungsarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist für Laien oft nur schwer zu verstehen. Gleichzeitig finanzieren alle, die Steuern zahlen, die Forschung mit. Daher ist es gut, mehr darüber zu wissen, woran da so gearbeitet wird. In diesem Frühjahr wurde bekannt gegeben, welche Forschungsprojekte in Deutschland als sogenannte Exzellenzcluster gefördert werden. Die Freude in Hamburg war groß, hier wird es künftig 5 Exzellenzcluster geben. Beim Forschungsprojekt Blumat geht es um Wasser, um Materialien, die sich bei Kontakt mit Wasser verändern. Wie das funktioniert und wofür man das nutzen könnte, das hat sich Petra Vollquarzen fürs Hafenkonzert mal genauer erklären lassen.
Patrick Huber ist Physiker. Zur Hälfte arbeitet er an der Technischen Universität in Harburg, wo er Professor ist. Zur anderen Hälfte am DESI in Bahrenfeld. Beim Forschungsprojekt BlueMat, das jetzt Exzellenzcluster ist, ist er der Sprecher. Blue, also blau, heißt es, weil sich dabei alles ums Wasser dreht.
Es geht um die Entwicklung von Materialien, die ihre Funktionseigenschaften, also zum Beispiel die Farbe oder ob sie Energie speichern können, aus den besonderen Eigenschaften von Wasser beziehen. Also man nennt das auch die Funktionalisierung dieser Materialien erfolgt mit Wasser oder wässrigen Salzlösungen zum Beispiel.
Wie verändern sich Materialien, wenn man Wasser dazugibt? Wie lassen sich diese Effekte für unterschiedliche Anwendungen nutzen? Für die Forschung, sagt Patrick Huber, nehmen seine Kollegen und er sich die Natur zum Vorbild.
Wenn Sie einen klassischen Baum haben, da haben Sie, wenn Sie das jetzt mal als Pumpe sehen, dann pumpt dieser Baum bis zu Höhen von 100 Metern Wasser, ohne dass es irgendeine mechanische Pumpe gibt. Über diese Kapillarkräfte, wie man einfach so einen Schwamm auch füllt.
Durch Wasser können sich zum Beispiel Farben verändern.
Wo man zum Beispiel ein Material hat, das hat eine gewisse Farbe, ist zum Beispiel grün. Wenn ich das in Kontakt mit Wasser bringe, wird es rot. Diese Farben nennt man auch Strukturfarben. Die kommen auch sehr häufig in der Natur vor, im Pflanzenreich, aber auch bei Tieren oder Insekten vor allem.
Wasser kann auch Bewegung auslösen. Etwa wenn man an einen Tannenzapfen denkt, der sich, wenn er feucht wird, ausdehnt.
Der Bereich der Robotik eben, und das wird heutzutage normalerweise gemacht, indem man elektrische Motoren hat, die das steuern. Und jetzt haben wir hier eine Konfiguration, wo das eben rein über die Wasseraufnahme passiert kann, wo eine Robotikfunktion umgesetzt wird.
Insgesamt 4 verschiedene Forschungsfelder gehören zum Projekt. Ein Thema ist das Speichern von Energie.
Wir entwickeln hier insbesondere auch sogenannte Superkondensatoren, elektrische Energiespeichermaterialien, die auf sehr kurzer Zeit viel Energie aufnehmen können. Sowas braucht man zum Beispiel gerade bei der Windkraftversorgung, wo, wenn plötzlich eine hohe Windlast kommt, man sehr schnell sehr viel elektrische Energie aufnehmen kann und dann versagen konventionelle elektrische Energiespeicher.
Neue Ideen für eine nachhaltige Energieversorgung. Viele Materialien, die heute verwendet werden, sind aus komplexen chemischen Verbindungen zusammengesetzt und oft nicht nachhaltig. Ziel ist es, umweltfreundliche Materialien zu entwickeln. Mit Wasser, sagt Patrick Huber, kann man sogar auf einem Display schreiben.
Wenn diese ganze Fläche komplett gefüllt ist mit Wasser, dann ist die optisch transparent. Wenn ich jetzt einen Laser nehme, so einen Laser, Infrarotlaser, dann ist überall, wo ich mit dem Laser bin, werden kleine Bläschen erzeugt und die fangen an, das Licht zu streuen und das wird weiß. Und damit habe ich ein sehr einfaches Display und kann sozusagen mit Wasser schreiben. Und das kann ich großskalig machen. Ich kann ein ganzes Fenster mehr so vorstellen.
Auch die Frage, wie sich mithilfe von Wasser Energie gewinnen lässt, soll weiter untersucht werden. Etwa, wenn Materialien erst feucht werden und dann wieder trocknen.
Dass man aus Umweltprozessen, zum Beispiel Ebbe und Flut, Wasserflächen benetzt und die werden dann nochmal trockengelegt, elektrische Energie gewinnt.
Zum Trocknen ließe sich nicht nur zum Beispiel Sonneneinstrahlung nutzen, sondern auch Abwärme, die entsteht und bisher nicht oder nur wenig genutzt wird.
Die Abwärme von zum Beispiel diesen riesigen Rechenzentren. Ich kann für diese sogenannte Hydrovoltaik eben auch zum Beispiel Abwärme unter 100 Grad Celsius verwenden und daraus direkt elektrische Energie gewinnen.
Die Exzellenzcluster-Bewerbung war langwierig und aufwendig. Jetzt kann die konkrete Arbeit endlich losgehen. Als nächstes geht es nun darum, das Team zusammenzustellen, das in den verschiedenen Bereichen in die Forschungsarbeit einsteigt.
Wir müssen jetzt ganz viele Stellen ausschreiben, wo sich dann hoffentlich sehr talentierte junge Leute bewerben, die als Doktoranden in dem Cluster dann arbeiten, sodass das ab 1. Januar 2026 wir dann richtig loslegen können.
7 Jahre haben Sie jetzt erstmal Zeit. Die Verantwortung ist groß. Schließlich fließt viel Steuergeld in die Forschung. Patrick Huber kommt ursprünglich aus dem Saarland. Als Physiker hat er unter anderem schon in den USA und in Chile gearbeitet. Als er nach Hamburg gezogen ist, hat er einen Segelkurs auf der Alster gemacht.
Der Cluster passt natürlich auch super zu Hamburg, weil Hamburg ja auch durch Wasser lebt und in Wasser lebt und auch völlig von Wasser durchzogen wird. Die ganze Geschichte der Stadt ist sehr von Wasser geprägt und insofern passt auch diese Entwicklung, dieses Projekt, solche Materialien zu entwickeln, super zu Hamburg.
BlueMud, das Exzellenzcluster an der TU Hamburg, gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen. Wir behalten das Thema im Blick und werden immer mal wieder nachhaken, was es Neues zu berichten gibt. Breaking the Surface. Das ist der Titel einer Ausstellung, die seit diesem Wochenende im Internationalen Maritimen Museum zu sehen ist. Breaking the Surface, das bedeutet nicht nur, in unbekannte Meeresräume vorzudringen, sondern auch gläserne Decken zu durchstoßen. Und das bezieht sich in diesem Fall auf Frauen in der maritimen Wissenschaft. Zu sehen sind großformatige Porträtfotos, persönliche Texte, handschriftliche Notizen und Eindrücke vom Forschungsalltag. Anja Grigoleit hat sich schon mal umgesehen.
Vieles, was wir heute über die Ozeane wissen, wissen wir, weil Frauen es erforscht haben. Seit jeher haben Frauen die Meeresforschung mitgeprägt. Dabei hatten und haben sie es nicht immer einfach, neben den männlichen Wissenschaftlern gesehen, gehört und beachtet zu werden.
Also wir würden natürlich uns, glaube ich, alle wünschen, dass es die Unterschiede nicht gäbe, sondern dass egal mit welchem Hintergrund oder auch mit welchem Geschlecht wir Forschung machen, dass das keine Rolle spielt. Der Anlass der Ausstellung ist aber, dass unter den Frauen, mit denen wir über die Jahre gesprochen haben, dass natürlich ständig die Wahrnehmung ist, es ist dann doch irgendwie was anderes.
Das sagt Johanna Beer. Sie ist Professorin am Institut für Meereskunde der Uni Hamburg und sie war die erste Professorin, die es dort überhaupt gab.
Und das habe ich auch gemerkt. Also dieses besonders unter Beobachtung stehen oder auch, dass Leute gesagt haben, wir gucken mal, wie du das so machst. Das hat mich schon die ganze Zeit begleitet. Und da, also die Ausstellung ist auch so entstanden, dass wir uns eben unter den Frauen natürlich über die Jahre auch immer festgestellt haben, dass es vielen von uns so geht. An bestimmten Stellen immer noch die Erste zu sein, die irgendwas gemacht hat, auch wenn man das vielleicht nicht mehr denken würde heutzutage.
Was Sie und Ihre Kolleginnen an anderen Instituten und wissenschaftlichen Einrichtungen kennen, nennt Johanna Beer Mikrodiskriminierung.
Bin ich hier richtig am Platz und wird mir ausgestrahlt, gehöre ich eigentlich dazu? Und das ist eben was, was viele, also dass überhaupt einem diese Frage so oft begegnet, behindert eigentlich ja einen in der Art und Weise, Forschung zu machen.
Die Ausstellung rückt jetzt 11 deutsche Wissenschaftlerinnen der Gegenwart in den Mittelpunkt. Frauen, die in ihrem Bereich Vorbilder sind, wie Katja Mattes, Direktorin des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel, oder auch Polarforscherin Antje Boetius, die, bevor sie nach Kalifornien ging, Chefin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven war. Oder auch
jemand wie Maren Voss am Institut für Ostseeforschung in Warnemünde ist eben auch eine Vorreiterin in ihrem Gebiet. Oder eben auch Joke Lübbecke, die ja nun relativ neue Professorin in Bremen ist, ist eben die Nachfolgerin der ersten Professorin für physikalische Ozeanographie, die es in Deutschland je gab.
All diese Frauen hat die Fotografin Marcena Skubatz in Szene gesetzt. Als die Berlinerin für das Projekt angefragt wurde, war sie sofort dabei. Denn Diskriminierung im Berufsalltag, das kennt sie auch aus dem Fotojournalismus. Aber wie das ganze Meeresforschungsprojekt aussehen soll, wie es umgesetzt werden soll, das wusste man noch nicht so genau.
Der Titel stand ja schon so fest, Breaking the Surface, und er beschreibt ja zwei eben gleichzeitig, also einmal dieses Vordringen in die Tiefe des Meeres so und zum anderen ja aber auch dieses Durchstoßen gesellschaftlicher Oberflächen, hinter denen diese strukturelle Ungleichheit ja oft unsichtbar bleibt. Und deswegen haben wir immer weiter reduziert und letztendlich ist, was übrig geblieben ist, ein extrem naher Ausschnitt. Der Hintergrund ist immer gleich, sodass man so ein bisschen mehr die Persönlichkeit einfach nach vorne bringt.
Und so gibt es jetzt keine Fotos auf Forschungsschiffen, aus Laboren oder vom arktischen Eis.
Aber ich hätte jetzt auch natürlich nichts dagegen gehabt, irgendwie mit Antiblitzes im U-Boot mitzufahren oder so.
Schmunzelt Marcena Skubatz, aber ihre Art, Fotos zu machen, ist nun mal eine andere.
Also ich bin schon immer gerne nah dran an den Menschen. Also deswegen, und so eine Inszenierung schafft ja auch immer eine Art von Distanz. Ne? Also wenn ich so ein Bühnenbild baue und da immer mehr Requisiten reinbaue und vielleicht noch so ein Wahnsinnshintergrund, also irgendwie eine dramatische Landschaft oder so, dann ist das sehr schön, sehr imposant, aber es rückt mich ja immer ein bisschen weiter weg von der Protagonistin. Und wir wollten ja genau das Gegenteil.
Die Sonderausstellung Breaking the Surface – Frauen in der Meeresforschung ist noch bis Jahresende im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg zu sehen. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. In der kommenden Woche sind wir in besonderer Mission auf dem Wasser unterwegs. Wir haben Menschen mit Handicap begleitet. Beim Segeln, beim Rudern oder auch in der Alsterschwimmhalle. Inklusive Wassersport. Funktioniert das eigentlich? Mehr dazu am kommenden Sonntag. Das war's für heute. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das wünscht Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.